Filmzeitreise.
Hallihallo und herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit zur letzten Filmzeitreise des Jahres. Nee, wir sind vor Weihnachten, ne?
Ja, stimmt. Wir sind vor
Weihnachten. Ja, zur letzten Filmzeitreise des Jahres. Hallo, Chiara.
Hallo, Franz.
Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ich habe das schon die BC bei meiner letzten Folge gefragt. Ich frage euch das jetzt einfach alle.
Mäßig tatsächlich. Also ich bin ehrlich, ich habe bei mir nicht groß dekoriert, einfach weil ich halt auch nicht hier bin. Ich bin nächste Woche noch unterwegs und dann bin ich eh halt bei meinen Eltern und alles. Und dann ist es so, okay, für 2 Wochen will ich mir, also war meine Mühe jetzt gerade nicht so. Nix, ne? War meine Motivation nicht so da. Und jetzt wird das Wetter auch wieder wärmer. Das heißt, meine Weihnachtsstimmung, die ist wieder weggefühlt. Also ich hatte sie und jetzt ist sie wieder nicht da, aber die kommt hoffentlich wieder. Die kommt hoffentlich wieder. Doch.
Okay.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, das Wetter, wie du schon sagst, ne? Aber ich habe auch noch nichts, noch keinen Baum, noch nicht dekoriert und so. Das kommt jetzt alles kurz vorher wieder.
Ich vermute dann, du hast einen echten Weihnachtsbaum?
Ja. Stimmt, das muss man ja mittlerweile, muss man da ja auch.
Ja.
Naja. Das ist, Ja, ich bin noch schuldig, einen echten Weihnachtsbaum zu haben.
Ja. Nö, also, ich weiß gerade gar nicht, wie es aufgeteilt ist. Weil wenn man muss einen Plastikbaum für mehrere Jahre logischerweise haben und dann ist der ökologischer, glaube ich. Aber sonst sind, glaube ich, die echten ökologischer, I don't know.
Ich weiß es auch nicht.
In der Thematik bin ich nicht drin. Nee. Ja. Aber das ist ja auch kein Weihnachtspodcast, den wir hier haben, sondern ein Filmpodcast.
Genau. Und also. Wir haben uns den Dezember 2005 vorgenommen. Und das war so, wenn man jetzt so die letzten Jahre sich anschaut, eher so ein bisschen underwhelming, würde ich sagen. Also da war jetzt nicht so die absoluten Blockbuster, wobei das stimmt nicht, es waren schon Blockbuster, aber jetzt nicht so, ja.
Aber, ja, keine Ahnung, irgendwie hat mich nicht überzeugt. Nicht überzeugt.
Aber ich finde es ganz spannend, weil wir reden über die Hauptfilme, kann man ja schon mal sagen, über King Kong und über Narnia, den ersten Teil. Und das ist ganz lustig, weil ich gerade alle Herr-der-Ringe-Filme noch mal geschaut habe im Kino. Und das ist ja berührt ja beide diese Filme schon auf die eine oder andere Weise. Von daher freue ich mich auf jeden Fall darüber zu sprechen. Wir haben aber auch noch jeder einen anderen Film geschaut, wo wir anfangs jetzt drüber sprechen. Und da kannst du gerne anfangen.
Ja, okay. Und zwar ist es bei mir nämlich Matchpoint. Da haben wir vorneweg, ich dachte, es ist ein Tennisfilm. Also es ist ein Tennisfilm, aber es ist kein Tennisfilm. Wie gesagt, in meinem Kopf war das ein wie Challengers so in der Art und Weise, dass da viel Tennis gespielt wird, so. Aber wir spielen nur in einer Tenniswelt und das auch nur sehr kurz, wenn man ehrlich ist. Aber ich nehme schon was vorweg. Und zwar haben wir nämlich von den Rollen her Scarlett Johansson, die sagt einem wenigstens was, und dann ganz viele Leute, die vermutlich Briten was sagen, mir persönlich nichts. Also wir haben Scarlett Johansson als die Nola Rice, Jonathan Rhys-Meyers als Chris Wilton.
Den kennt man aber dann, auch,
ja. Ja, aber nein. Also, der
ist genau, mittlerweile gar nicht mehr so viel unterwegs. Also eigentlich mittlerweile sieht man den gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl.
Eben. Und
so also du meinst, von denen, die da mitgespielt haben, ist Scarlett Johansson die Einzige, die noch übrig geblieben ist.
Gut, ja, vielleicht ist das eine bessere Beschreibung. Genau, die Schwester von dem Chris Wilton wird gespielt von der Emily Mortimer. Und wir haben auch noch Matthew Goody und Georgia Chapman. Penelope Wilton ist die Mutter, die Eleanor. Und dann haben wir noch Brian Cox, den Alec.
Den kennt man ja auch, jetzt gerade aus Succession
den kennt
zum
man
Beispiel.
Auch. Ja, aber das ist, von den Rollen, also die, wie formuliere ich es? Die geben mir nicht viel Präsenz.
Ja, okay, verstehe.
So, wenn ich ehrlich bin. Regie hat Woody Allen gemacht.
Oh.
Was natürlich, also ist ja auch auf jeden Fall ein Name. Und letztendlich, was ich voll heftig fand, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, der Gute war 70. Also der ist jetzt 90 Jahre alt.
Oh, okay.
Das, also, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ist der nicht auch irgendwie so MeToo-mäßig? War da nicht auch irgendwas mit Woody Allen? Irgendwas war doch, oder? Oder irgendein anderer Skandal? Irgendwas, ich meine, der ist mittlerweile auch...
doch, das passt.
Auch so eine Persona non grata geworden.
Ja, doch, das sehe ich. Das könnte passen. Genau. Kommen wir an sich zu den Eckdaten. Es ist ein BBC DreamWorks Pictures Film. Es ist ein Psychothriller, Drama, vielleicht eine leichte Romanze, aber Laufzeit ungefähr 120 Minuten. Und wir sind in der UK, hauptsächlich in London unterwegs. Mhm. Genau. An sich vom Plot her haben wir den Chris, und der ist eigentlich professioneller Tennisspieler, hat das jetzt aber auf Eis gelegt und fängt jetzt einen Job als Tennistrainer an. Und dort lernt er halt den Tom Hewitt kennen. Der ist halt ein Sohn aus so einer superreichen Unternehmensfamilie, und die befreunden sich halt. Und für den Chris ist das natürlich auch so eine Sache von, er kommt jetzt halt auch sehr in Kontakt mit dem Luxus und mit dem Geld und dieser gesellschaftlichen Sicherheit, mit der er halt nicht aufgewachsen ist und die er halt eigentlich ja nicht hat. Und dann kommt er in eine Beziehung mit der Schwester von dem Tom Hewitt und wird halt somit wirklich in diesen Luxus reingezogen. Chris heiratet letztendlich tatsächlich auch die Chloe, die Schwester, und bekommt einen Top-Job halt in der Familienfirma. Die haben dann hier die tolle neue Wohnung direkt an der Thames. Alles super toll. Was aber so ein bisschen der Nebengeschmack noch ist, dass der Tom Hewitt, der hat eine Verlobte, und der Chris findet diese Verlobte ganz toll. So, die Verlobte wird von Scarlett Johansson gespielt. Tatsächlich, die haben mal eine kleine Affäre, also Chris und die Nola Rice, und dann letztendlich ist aber die Sache, dass tatsächlich Nola nicht mehr mit dem Tom verlobt ist und eigentlich der von der Familie dementsprechend weg ist, gar kein Problem mehr ist, die sehen sich nicht mehr so, der Chris ist mit seiner Chloe verheiratet. Die versuchen exzessiv ein Kind zu kriegen, beziehungsweise die Chloe möchte unbedingt ein Kind. Und dann kommt es aber dazu, dass sich Chris und die Nola wiedersehen. Ja, und natürlich, weil Chris ein egozentrisches Arschloch ist, entscheidet sich, wieder eine Affäre mit dieser Nola zu haben. Dann haben wir plötzlich, ich gebe den kleinen Plot-Twist noch vorweg, dass dann tatsächlich die Nola schwanger wird, also die Affäre, aber halt seine Frau nämlich nicht. So, das artet dann natürlich alles noch ein bisschen aus. Ich würde tatsächlich behaupten, dieser Thriller-Aspekt, oder weil der Film ja genretechnisch ein Thriller sein soll, ist effektiv vielleicht die letzte 30 Minuten. Also, okay. Da passiert halt nochmal was, wo du dir denkst, okay. Das, klar, natürlich, das ganze Affärending, das ist so, kriegt es jemand heraus, keine Ahnung, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als Thriller bezeichnen. Das ist halt Drama, so. Aber also deshalb, es ist die ganze Zeit die Sache von, dieser Chris, der schlingelt sich halt natürlich hier in diese reiche Familie ein. Und ist dann natürlich auch in dem Konflikt von, verlässt er jetzt halt seine Frau und den ganzen Luxus, um halt mit seiner Affäre zusammen zu sein. Aber eigentlich ist die Affäre natürlich halt nur eine Affäre so in der Art. Und also das ist auch alles wieder so eine Sache von moralisch ganz schwierig. So, ganz schwierig. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was ich vom Film halten soll. Bin ich ehrlich. Also
ich habe den, glaube ich, immer verwechselt mit, kennst du Wimbledon? mit Paul Bettany und Kirsten Dunst. Habe ich auch nie gesehen, aber da gibt es so dieses Poster und ich habe immer gedacht, das wäre so, also das habe das immer so als eine dasselbe gesehen. Und ich dachte auch, das wäre irgendwie so ein Sport-Diebes-Gedöns irgendwie. Aber das scheint ja, es ist...
Null. Wie gesagt, null. Also das Einzige ist halt ganz am Anfang, dass sie fünfmal vielleicht Tennis spielen und das ist der ganze Tennis-Aspekt von diesem Tennisfilm. Also was ich als Tennisfilm dachte. So wird, ja. Deshalb auch vielleicht eine leichte Enttäuschung. Weil wie gesagt, ich war mehr auf einem, das ist ein
Sportfilm.
Ich habe mich auch vorher nicht informiert. Ja, ich habe mich nicht vorher informiert. Ich gebe es zu, fair enough. Ich habe auch nur das Cover gesehen. Der Film heißt fucking Matchpoint. So, ja. Ja, war kein Tennisfilm. Also,
zweideutig
war nicht Challengers. War nicht Challengers. Nee, genau. Ja, ich bin, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Irgendwie der...
Wie lang ist der?
2 Stunden.
Ah, okay, ja.
Ja, also es war schon, wie gesagt, halt so 40 Minuten in den Film rein und ich dachte mir halt so, okay, wo ist jetzt dieser Thriller-Aspekt? So irgendwie, das ist... Wirkt wie eine schlechte Romanze, so was gucke ich mir hier gerade an, das ist ein Drama, so hä? Und dann war es halt einfach die mit der ganzen Affäre, war halt einfach so eine Sache von Beth ist einfach eklig, das ist einfach dieses ganze will ich auch nicht sehen, so in der Art und Weise. Ich möchte nicht die letzte halbe Stunde den Plot-Twist wegnehmen. Das ist nochmal, das gibt dem Film nochmal einen gewissen Kick, gebe ich zu. Aber, keine
Ahnung. Dafür muss man 1,5 Stunden durchstehen.
Ja, so ja. Irgendwie. Ja. Weiß ich auch nicht.
Also eher nichts.
Ich weiß auch nicht. Also ich habe richtig, viele Leute finden den richtig, richtig gut. Und wie gesagt, es ist kein schlechter Film. Vielleicht, er hat mir nur... Ist einfach vielleicht nicht mein Film. Er hat mir nicht viel gegeben, sagen wir so.
Ja.
Und das, obwohl ich eigentlich, also ich mag ja auch das Britische eigentlich sehr. Ich weiß nicht, ob es BBC halt einfach vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf hatte. I don't fucking know. Der Film hat, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der hat budgettechnisch 15 Millionen US-Dollar gekostet und hat halt fast das Fünffache wieder reinbekommen. Ja, so, also es sind 85.
Schon mal gut, ja.
Ist schon mal gut. Und ich meine, der hat auch genug Auszeichnungen. Er wurde, er hat halt nur nicht die bekannten Awards hat er jetzt nicht bekommen. Bei den Golden Globes viermal nominiert, hat jetzt leider keinen gewonnen. Academy Awards auch nur nominiert für halt Original Screenplay. Leider, wie gesagt, auch nur nominiert. Und gewonnen haben waren dann halt so viele kleine Sachen oder halt so internationale, die mir jetzt persönlich gar nicht viel sagen. Ja, keine Ahnung, irgendwie... Ja, also es ist ein guter Film.
Vergessenswert.
Das möchte ich nicht bestreiten, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal anschauen. So.
Das ist doch ein gutes Fazit.
Falls das die Frage beantwortet. Ja. Ja. Genau.
Na gut.
Ja.
Ja, ich habe auch was, was ich noch nicht kannte. Ich habe die Familie Stone geschaut. Verloben verboten. Mit dem geckigen Untertitel Verloben verboten. von Thomas Bezucha, noch nie vorher gehört. Und hat auch nur 4 Regie- Credits irgendwie und ja, den können wir eigentlich auch komplett vergessen wieder. Spannender ist da schon die Besetzung, denn das ist wirklich ein All-Star-Cast. Das ist Sarah Jessica Parker in einer Hauptrolle. Dann, oh Gott, Dermot Mulroney, den habe ich noch nie gehört. Aber wir haben Diane Keaton, Rachel McAdams, Claire Danes, Luke Wilson. Ja, da sind schon ein paar gute dabei, würde ich sagen. Ja. Das ist wusste ich gar nicht. Es ist scheinbar so ein Weihnachtsfilm irgendwie, glaube ich. Also der wurde mir zumindest auch, der wurde mir auch auf Startseiten von Streaming-Diensten vorgeschlagen. Also das scheint gerade wieder viel geguckt zu werden. Es geht darum, Sarah Jessica Parker spielt Meredith. Das ist so eine Geschäftsfrau, sage ich mal, die mit ihrem Verlobten zusammen zu dessen Familie fährt, aufs Land oder irgendwo, keine Ahnung, in dessen Heimatstadt. Und da dann Weihnachten so mit der ganzen Familie von ihrem Verlobten abhängt. Problem ist nur, dass die alle sie total scheiße finden. Also besonders die kleine Schwester ihres Verlobten. Die hat schon ein paar Berührungspunkte mit ihr gehabt und findet, sie ist so gar kein Fan von ihr. Und die anderen sind damit auch schon so ein bisschen vorurteilbehaftet und haben auch nicht so richtig Bock auf sie. Man muss dazu aber sagen, dass sie auch wirklich furchtbar ist. also sie ist jetzt nicht kein Unmensch, aber sie hat schon so ein paar so Angewohnheiten, die eher ja, nicht so geil sind. Also sie labert unglaublich viel, hat sie wohl so ein paar Ticks, die alle nerven. Und sie lässt auch wirklich überhaupt kein Fettnäpfchen aus. Also da ist es einer der Brüder ihres Verlobten, ist taub und homosexuell und hat seinen farbigen Freund dabei. Und ja, das führt zu allerlei unangenehmen Gesprächsthemen und so am Essenstisch. Oi. Und Situationen, wo sie halt wirklich, ja, wo man sich jetzt denkt so, ach du liebe Zeit, das hast du jetzt nicht gefragt, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Und ja, also es ist so ein bisschen meine Braut, ihr Vater und ich vom Prinzip her so, aber jetzt nicht auf so die super geckige Variante, sondern hier ist es auch so ein bisschen Drama mit drin, so Familiendrama und ein bisschen Romanze auch, denn da gibt es dann auf einmal ganz viele Verstrickungen untereinander alles irgendwie, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ja, der Film ist so knapp gut anderthalb Stunden lang und eigentlich spielt es hauptsächlich in diesem Haus mit ein paar Ausreißern und diese ganze Zeit diese Situation, die sich aneinander reihen, wo Meredith irgendwie wieder unangenehme Sachen labert oder die anderen einfach so gemein zu ihr sind und ja, der Sohnemann, also der Verlobte, die ganze Zeit versucht irgendwie da durchzuschiffen durch diese Weihnachtsfeiertage, um das alles ja, zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Ja, keine Ahnung. Das scheint, glaube ich, ein Film zu sein, den viele Leute gucken. Ich kann auch direkt schon vorweg sagen, ich würde mir den auch nicht unbedingt nochmal angucken, weil für eine Komödie ist der, weiß Gott, nicht witzig genug. Für eine Romanze ist er überhaupt nicht romantisch genug und für ein Drama ist er auch nicht dramatisch genug. Also das ist so alles, aber nichts wirklich richtig. Und das ist so, lässt einen so ein bisschen ernüchtert zurück, weil du dir die ganze Zeit fragst, ja, was willst du mir jetzt eigentlich hier erzählen? Also ist das jetzt, geht's jetzt hier um Familie? Geht's um, keine Ahnung, zwischenmenschliche Konflikte? Geht's um Romantik? Keine Ahnung. Dann gibt es zwischendurch so eine Slapstick-Passage, so eine ganz kurze. Also richtig unausgegoren irgendwie.
Also überzeugt auch einfach nicht in dem Filmgenre,
also
was er hat.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein. Ich kannte den wirklich vorher überhaupt nicht und wusste auch nicht, dass das so ein Weihnachtsfilm ist. Und wenn ich jetzt mal so an Weihnachtsfilme denke, wir haben jetzt gerade die Weihnachtsfilmfolge gemacht, der würde sowas von weit unten in meiner Liste, wenn überhaupt, auftauchen. Also nur weil da zwei Weihnachtslieder laufen und sonst spielt Weihnachten auch nicht so eine richtig große Rolle. Halt, alle kommen irgendwie zusammen, ja, okay, und es liegt Schnee und es laufen Weihnachtslieder, aber das ist dann wirklich nur so eine Kulisse. Und dazu dann diese ganzen Figuren, die alle irgendwie unsympathisch und keine Ahnung.
Aber ist es dann eine gute Repräsentation von dem Familienweihnachtsessen?
Ja, aber so, dann finde ich, müsste das so ein bisschen skurriler noch sein, weil das ist irgendwie dann schon teilweise wieder zu düster, auch so was so die Themen angeht. Aber dann auch wieder so albern irgendwie, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht so wie bei, wie heißt es nochmal, White Lotus, kennst du das?
Wo
alle einfach strange sind und alle verrückt und alle irgendwie scheiße auch. So ist es
ja,
jetzt
die Serie,
nicht. Also so eine bitterböse Satire ist es jetzt nicht. Es ist dann da teilweise dann wieder zu zart, dann ist es wieder zu düster, um halt wirklich familienfreundlich lustig zu sein. Keine Ahnung. Also hier ist einfach, finde ich, alles schief gelaufen. Da wurde zu viel in einen Topf geschmissen und am Ende kommt so ein Film raus, auch das Ende. Dann irgendwie so, ja, okay. Da passieren Sachen, die sich so gar nicht richtig anbahnen. Es ist auch unter den vermeintlichen Couples, die sich dann da irgendwie rausbilden, auch nicht wirklich eine tolle Chemie zu erkennen, ist alles einfach nix, finde ich. Ist ein fast schon vernichtendes Urteil, aber ich finde ihn wirklich, ich war wirklich ein bisschen abgefuckt. Guck mal, was hat denn der bei IMDb? 6,3. Ja gut, das ist auch wirklich, das ist in IMDb-Worten auch schon nicht wirklich gut.
Nee, ja. Nee.
Keine Ahnung. Also diese ganzen Schauspieler, die sehe ich alle gerne, so in anderen Filmen, aber hier irgendwie nicht. Es ist auch so komisch, weil wir haben irgendwie Sarah Jessica Parker soll, glaube ich, so unser Fokuspunkt sein und unsere Figur, mit der wir so mitleiden. Aber die ist halt auch so tapsig und verhält sich auch so dumm und ungeschickt und teilweise auch scheiße, dass du dir denkst, ja okay, wer ist jetzt eigentlich hier so mein emotionaler Anker? An wem kann ich mich irgendwie festhalten?
Das hört sich voll einfach wie ihre Rolle bei Sex and the City an. Da regt sie mich auch auf. Irgendwie.
Ja, es ist alles irgendwie komisch. Vor allem, dass dann zwischendurch halt noch so sehr, sehr emotionale, dramatische Szenen so reingebaut werden, diese Familie betreffend. Und dann weiß auch wieder nicht, okay, wie soll ich jetzt fühlen? Also, ja.
Oh, schwierig. Schwierig.
Ja, du kennst ihn auch nicht, glaube ich, höre ich raus.
Null, nee. Ich habe da so, oh, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich überhaupt schon mal von dem auch gehört habe. An sich, ich meine, es gibt ja gute so Familien-Weihnachtsfilme, wie auch immer man sie nennen möchte. Aber also der scheint auf jeden Fall nicht einer von denen zu sein.
Nee, also dem würde ich euch nicht empfehlen. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel bessere Weihnachtsfilme und auch unterm Jahr braucht man den auch nicht gucken. Also
das ist so, ja, gut. Ja, also
das ist wirklich nix. Und ich hatte mich so ein bisschen gefreut, weil ich dachte so, oh, das Casting und dann so ein bisschen Romantic Comedy Dramedy mäßig. Ich dachte so, ach cool, das wäre was so, weil auch gerade Weihnachtsfilme und den kannte ich noch nicht. Ja. Ja, die mir sparen können.
Vor allem, also, die Leute sind ja, also der Cast ist ja eigentlich echt gut. Ich frage mich dann halt so, war das Skript dann auch schon so schlecht oder war es jetzt halt nur einfach vom Schauspiel oder halt von der Umsetzung nicht gut gemacht? So wie, wenn ich eine Sarah Jessica Parker bin, mache ich den Film, weil ich ihn machen muss, weil ich sonst kein Geld dieses Jahr verdient habe oder also, keine Ahnung, das ist, ich frage mich halt
auch
manchmal
recht günstig,
so.
17 Millionen US-Dollar lese ich gerade. Das ist natürlich bei dem Casting auch schon eine günstige Nummer. Wahrscheinlich haben die ihn auch in einem Wochenende gedreht oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber gut, der Regisseur, dadurch, dass wir jetzt ja schon rausgefunden haben, dass der danach nicht mehr in Erscheinung getreten ist in irgendeiner Form, der hat auch das Drehbuch hier geschrieben. Ja, vielleicht ist das irgendwie einfach, ja. Hat es nicht sein sollen mit diesem Herrn und dem Filme machen.
Can't win them all.
Ja. Ja, also keine Empfehlung, auf jeden Fall. Ich hab, ich guck
sehr
mal,
enttäuschende Nebenfilme, die wir hier haben.
Ja, ich guck mal, warte mal, ich hatte noch mal rausgefunden, was noch kommt, worüber wir jetzt aber nicht so viel sprechen. Warte mal, ich hatte das doch irgendwo. Wo ist das denn immer? Ah, genau, es gab nur so ein paar Sachen, über die wir jetzt nicht sprechen. Zum Beispiel haben wir nicht gesprochen über Domino, meine ich. Kanntest du den?
Ah,
so ein Tony Scott-Film mit Keira Knightley. Den habe ich, glaube ich, vor 100 Jahren mal, irgendwann einmal gesehen, aber irgendwie hatte ich jetzt auch nicht mehr so richtig Bock. Ich glaube, der ist auch so ein Film mit geilem Casting, wo man dann aber im Nachhinein denkt, irgendwie auch vergessenswert. Ja. Haben wir nicht drüber gesprochen. Und da gab es noch einen Roman Polanski-Film, Oliver Twist.
Ja, gut.
Haben wir jetzt auch außen vor gelassen. Also, naja.
Ja.
Und bestimmt noch den ein oder anderen deutschen Film, den wir auch übersprungen haben.
Es gibt deutsche Filme? Warte.
Ja.
Ja. Weißt du, es gibt so ein bisschen die Vibes, ich meine gut, jetzt die Hauptfilme vielleicht außen vor, aber dass halt die Luft einfach so am Ende jetzt von 2005, also von dem Jahr halt so raus war. Mhm. Ich meine natürlich, also es wird ja früher, also mir ist zeitlich schon klar, das ist ja nicht zum Ende, anyways, aber es ist irgendwie so, okay, es war halt am Ende nichts mehr wirklich da.
Ich glaube, ein Problem ist natürlich auch, dass der Harry Potter-Film im November rauskam. Und ich glaube, dass da dann viele irgendwie sagen, nee, komm, da lassen wir mal lieber die Finger von Dezember, dann machen wir lieber im Januar, Februar mal unseren Release. Das kennt man ja auch häufig, dass die keinen Bock haben, gegen die große Konkurrenz dann irgendwie da anzukämpfen.
Ja, gut, fair.
Das ist, dennoch gab es zwei große Blockbuster. Also wir sind schon bei unseren Hauptfilmen. Heute geht's ratzi-fatzi.
Ist so nämlich.
Und mit welchem fangen wir an? Mit deinem, ne?
Ja, mit meinem, würde ich jetzt sagen. Und zwar der wunderbare King Kong von Peter Jackson haben wir. Etwas, was ich ja Laufzeit 187 Minuten, 3 Stunden 20, meine Güte,
ja.
Meine Güte, so kommen wir noch, wird nochmal Thema. Obviously ist es ein Abenteuer-Fantasy-Film, I guess ist es Fantasy, weiß ich nicht, ist von Universal, Besetzung ist natürlich erste Sahne. Wir haben Jack Black drinne als Carl Denham, der halt unser Filmregisseur ist in dem, also ein Film in dem Film. Wir haben Naomi Watts, wir haben als die Anne Darrow, die halt die Schauspielerin spielt, Andy Serkins, der Kong und auch noch einen kleinen Nebencharakter, nenne ich es jetzt mal, also den einen Koch auf dem Schiff macht. Und Adrian Brody, der ist unser Autor von dem Film. Wir haben Jamie Bell, wir haben den Thomas Kretschmann.
Oh, Thomas Kretschmann, ja.
Da merkt man es wieder. Das ist, das. Okay, ich mach gleich weiter mit der Besetzung, aber etwas ist mir nämlich, ich hoffe, dass es dir auch vielleicht auffällt, was das Erste, woran ich gedacht habe, als ich den gesehen habe, ist, dass der übelst aussieht wie, wie heißt er? Frederick Lau, der Typ vom Perfekte Geheimnis mit Elias Mbarek, so, der macht so Comedy-Kram.
Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich, was deutsche Schauspieler angeht, ungefähr.
Ich hab den Namen gegoogelt, weil der Name ist okay. Mir, aber vom Gesicht her war das so, ist das der? Aber ist er nicht. Hätte mich auch sehr gewundert, weil das, also, ich glaube nicht, dass, also nichts gegen Frederik.
Ja,
du machst bestimmt gute Filme, aber ich glaube nicht, dass der auf Peter Jackson Level ist. Anyways, der Thomas, der spielt unser Kapitän. Wir haben auch Colin Hanks, wir haben Evan Park, Kyle Chandler haben wir drinne, Mark Hadlow, Lobuchan, Craig Hall. Also wirklich, wenn man sich die Besetzung anguckt, sehr, sehr viele Gesichter, die man alle schon mal gesehen hat, die alle einem was sagen. Ja. Ja.
Kann man so sagen.
Sehr gut besetzt. Genau. Gehen wir in den Plot rein. An sich, wir sind im Jahr 1933. Heißt, wir haben die Weltwirtschaftskrise. Eieiei. Und wir haben eine, mittellose Schauspielerin, Anne Darrow, von Naomi Watts gespielt. Und die wird halt von dem Filmproduzenten Carl Denham für so ein geheimes Filmprojekt angeheuert. Der Carl, der entgeht eigentlich wurde sein Projekt abgesetzt und er klaut dann letztendlich aber einfach die Kamera und halt den Film und schnappt sich halt so sein Team mehr oder weniger und sagt, oh ne, ich drehe das jetzt trotzdem und haut halt einfach auf dem Boot ab, um halt diesen Film zu drehen.
Mhm.
Und der ist halt so ein bisschen Weasel-artig auch unterwegs. Der hatte nämlich auch den Autor Jack Driscoll mehr oder weniger gezwungen in dem Sinne mitzukommen, weil eigentlich es war einfach eine Sache von, das Boot fährt halt gleich aus dem Hafen raus und damit der Autor halt noch weiterhin am Boot ist, damit er nämlich das Skript weiter schreibt, hat es dann halt einfach so rumgefixt, dass der halt einfach das Boot nicht verlassen konnte. So, also diese Art von Mensch ist halt der Carl, dass der halt, der will ums Erbrechen diesen Film machen. Wirklich. Obwohl er kein Geld hat und gar nichts eigentlich. Heißt, wir haben die ganze Crew, wir haben natürlich die Leute vor allem auf dem Schiff, wir haben dieses Filmteam, die sind auf dem Wasser, die drehen da und ihre wunderbaren Bildchen und alles und landen dann halt aber bei Skull Island. So. Dort werden sie dann mit sehr feindseligen Urbevölkern konfrontiert und ja gut, nein, eigentlich dieses grobe Storyline muss man ja kennen, wird dann nämlich unsere wunderbare Schauspielerin, nämlich Kong, geopfert, also die Ureinwohner, die kidnappen, was ist das deutsche Wort?
Entführen.
Entführen, dankeschön. entführen halt Naomi, um sie halt Kong, wie gesagt, halt
zu halt opfern, ja.
Zu opfern, ja. Ist eine Opferung. Genau, und dann gehen natürlich die ganzen Männer raus in den Dschungel und versuchen Naomi zu retten. So, da sind Dinosaurier auch in dem Film, was ich auch nicht wusste.
Geil, also, wie du diesen Film erklärst.
Ja, nein, ich bin, also, gut, vielleicht hätte ich vorneweg sagen sollen, ich bin nicht in diesem Kong-Godzilla-Universum drinne. Ja. Ich glaube, den einzigen Film, den ich vielleicht mal gesehen habe, ist Kong Skull Island. Und den habe ich eigentlich relativ positiv im Kopf, weil das halt so ein richtiger Abenteuerfilm war. Ich weiß nicht, wie die miteinander alle zusammenhängen. Keine Ahnung. Aber deshalb war ich jetzt halt wirklich einfach auch baffled, als ich jetzt diesen Film geguckt habe. Weil, wie gesagt, dann sind da einfach Dinosaurier. Warum sind auf dieser Insel Dinosaurier? Das ist also... Ja, keine Ahnung. Irgendwie Kong, so ein riesiger Gorilla, der macht für mich Sinn. Aber das halt,
okay.
Dann plötzlich so T-Rex.
Dinosaurier, da ist die Grenze.
Ja, da war es einfach so, Leute, das ist sowas von anderes Jahrhundert. Genau. Wie weit gehen wir im Plot? Ja, geben wir den Plot-Twist weg? Ja, doch, man kennt ihn ja. Und zwar, Kong wird letztendlich natürlich, sie retten Naomi, über die Hälfte von Team stirbt zwar, aber das ist mal so eine Nebensache, wir retten natürlich die Frau und dann fangen sie nämlich noch Kong ein, nehmen ihn mit nach New York, der Film wurde ja wie gesagt währenddessen die ganze Zeit gedreht und dann ist die große Filmpremiere, Kong wird gezeigt, natürlich läuft nicht alles so, wie es laufen sollte. Endbild, wir haben Kong auf dem Empire State Building und die ganzen Bilder, die man kennt mit dem Flugzeug und Kong gegen die Welt. Genau. Ja. So. Möchtest du was noch hinzufügen?
Das ist ja, ja, also ich glaube, wir könnten so eine Rubrik machen. Chiara erzählt Filmplots nach. Das ist eigentlich... ganz unterhaltsam.
Aber also, der Plot, ich habe den Plot wiedergegeben. Was willst du?
Ja. Ja, ich glaube auch, dass ja natürlich die meisten das irgendwie,
ja,
auch wenn sie es nicht gesehen haben, zumindest so ungefähr die Storyline kennen. Es ist ja so die Schöne und das Biest, so ein bisschen Geschichte oder ähnliches Motiv. Ne, das Monster, das sich dann verliebt, vermeintlich auch, in die schöne Frau und ja, wie auch immer.
Ja.
Lirum Larum, man hat es alles schon mehrfach gesehen, es wurde auch schon mehrfach verfilmt natürlich.
Ja, habe, wie gesagt, alle nicht gesehen. Nichts davon.
Ja. Ja, dann erzähl doch mal. Wie war es denn dann jetzt, die Erfahrung?
Ja, also, so, ich gebe 3 Stunden 20, Franz. Das sind, ich meine, ich liebe Peter Jackson. Ich gucke mir auch den Hobbit an. Ich bin auch ein Fan von den Hobbit-Filmen, auch wenn sie arschlang sind und natürlich im Vergleich zu den Herr der Ringe auch nicht so gut. Liebe Herr der Ringe. So, ich kann mir das alles geben. Aber es war schon so, nach einer Stunde waren die dann ja gerade, glaube ich, erst... Nee, nach einer Stunde waren sie dann bei Skull Island und dann dachte ich mir, ah, okay, das passiert jetzt doch wahrscheinlich alles relativ schnell, dass die halt mit Kong konfrontiert werden und Kong geht nach New York und dann die Bildchen, die man halt alle kennt, so... Aber nein, wir verbringen 1,5 Stunden auf dieser Insel.
Ja, so die letzte halbe bis dreiviertel Stunde ist dann in New York, ja.
Ja, und also auch dann plötzlich, als diese ganzen, als dann die hier die Brontosaurus rauskamen, da dachte ich mir schon, was ist das plötzlich für ein, für, was ist das hier für ein Film, den ich gucke? Wie gesagt, ich wusste nicht, dass das Teil von dem Universum ist. Diese ganze Szene auch, wo die dann da wegrennen zum Kicken, ey, wie die da einfach auch so rumtorpeln, fand ich witzig. Auch wenn sie mir leid, also sie tun mir leid. Mit den T-Rexen, Kong versus T-Rex, was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Franz. Das. Ich habe mich schwer getan, diesen Film. Das, also meine, es war nicht wirklich, meine ganze Aufmerksamkeit war nicht da. Irgendwann habe ich abgeschaltet. Irgendwann war es einfach.
Nee. Ja, dieser Mittelteil ist schon sehr lang, das finde ich auch. Also das ist schon irgendwann. Ist man so, okay, jetzt kommen noch Riesenkäfer, dann kommen noch Riesen, keine Ahnung was, Tiere, dann kommen T-Rexe, dann kommen, also es kommt so viel an Getier auf dieser Insel, das ist schon dann irgendwann krass.
Auch teils alles so eklig, also diese, auch die Würmer, die dann da, alles, ich mag ja auch so Krabbelgedöns nicht. Und deswegen, keine Ahnung, irgendwie. Ich, wie gesagt, ich bin ein großer Peter Jackson-Fan, aber der hätte halt auch wirklich einfach kürzer sein können. Wäre nicht schlimm gewesen.
Ja, ich glaube, es gibt auch davon gewesen. Sogar, glaube ich, eine Extended Version, irgendwie nochmal eine Viertelstunde mehr oder so. kurz halten kann er sich nicht.
nee. Es war also, am Ende war es so, Halleluja, der ist vorbei, bin ich ehrlich. So, das, ja.
Ja.
Weil also, wir verbringen eine halbe Stunde nur in New York. Das ist das, also das, was ich kenne, wie gesagt, wir haben Empire State Building und hier das große Ding und das ist aber dann, das ist dann wieder schnell abgewickelt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ganze Skull Island, ob das so lang hätte sein müssen.
Ja. Weiß ich nicht. Es ist ja ein Remake, also Peter Jackson ist ja einer so der seiner Filme, die ihn so am meisten inspiriert haben, das Original von 1933. Und es ist ja ein Remake, ich glaube natürlich jetzt kein 1:1 Remake, ich weiß gar nicht, wie lang der von 1933 ist, aber bestimmt nicht 3 Stunden 20, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Ist teilweise ja ein bisschen ausgeschmückt dann. Ich habe mir zwischendurch, ich habe mir das Original auch nie ganz gesehen, aber ich habe mir jetzt bei YouTube kann man sich einige Szenen anschauen. So. Und das ist natürlich, für damalige Zeit war das, glaube ich, so super mindblowing, einfach so dieses mit diesem Motion Capturing und so. Stop-Motion gewöhnt da mit den Dinosauriern und der große Affe und so. Das muss ja wirklich unfassbar gewesen sein, wenn man das damals im Kino gesehen hat und sagt, what? Wie ist das möglich? Auch wenn das heutzutage natürlich irgendwie albern aussieht, aber auch sehr charmant natürlich irgendwie, ne? Ist schon irgendwie schön. Ja. Und ich war wirklich überrascht, wie viele Szenen der wirklich übernommen hat, fast 1:1 aus dem Film. Auch so Kleinigkeiten. So, es gibt eine so eine Szene, wo die alle an so einem riesigen Baumstamm über so einer Klippe hängen und Kong so diesen Baumstamm die ganze Zeit so rumrollt und rumwirbelt und so. Das ist auch im Originalfilm drin, wusste ich zum Beispiel nicht. Und auch der, die ganze Nummer mit diesen riesen Insekten, die gibt's auch im Originalfilm. Und sogar so Kleinigkeiten wie den Kampf gegen den T-Rex. Im Original ist es nur einer, hier sind es glaube ich 3. Und der ist natürlich sehr ausgedehnt noch. Dann fällt noch eine Schlucht runter und hier und da und hast du nicht gesehen. Das ist im Original alles viel weniger. Aber auch da finisht er den einen T-Rex so, indem er den quasi so den Kiefer so auseinanderzieht. Und dann, wenn er dann so tot liegt, der T-Rex, dann geht Kong hier hin und klappt noch mal so den Mund auf und zu von diesem T-Rex. Und ich dachte, das wäre so ein Peter-Jackson-Gag. Aber das ist 1:1 im Original auch so von 1933. Ach, und da sieht es sogar noch lustiger aus, weil das halt so Puppen sind. Also so ein, das sieht so geil aus. Und ja, also ganz viele Sachen, so wirklich so bis in das Kleinste, in die Einstellungsgröße und so, hat man wirklich hier genommen. Und das fand ich schon schön. Also es ist wirklich eine Hommage, würde ich sagen, auch zu einem großen Teil irgendwie. Und spricht natürlich halt einfach ja, für die Liebe von Peter Jackson für das Original irgendwie und auch, was man im Film auf jeden Fall, ich habe gerade vorher gesagt, es gab keine großen Blockbuster. Ich glaube, das war schon der große Blockbuster im Dezember. Ich glaube, der hat irgendwie fast 300 Millionen gekostet oder so. Das war wohl, glaube ich, super krass teuer. Und das sieht man dem Film auch an, auch wenn ein paar von den Computereffekten nicht mehr so hundertprozentig up-to-date sind. Ich finde, der Affe ist immer noch beeindruckend. Aber was ich noch viel krasser finde, ist diese Ausstattung. Auch in New York mit diesen ganzen Autos, die da rumfahren und so. Und diese ganzen. Das sieht schon alles cool aus. Also, das fängt schon schön diesen 30er Jahre New York-Charme ein, wie man ihn sich so Hollywood-mäßig vorstellt halt. Das fand ich zum Beispiel am Anfang und auch am Ende, alles, was in New York spielt, fand ich so richtig cool. Das war so richtig, hat mich richtig abgeholt.
Ah, interesting. Weil also, ich muss zugeben, ich habe meine Schwierigkeiten mit den Visual Effects gehabt. Also, dass sie, ich weiß, wir sind in 2005, ich vergleiche es auch nicht mit jetzt, aber es ist so, okay, wenn halt Filme wie Fluch der Karibik und ja auch halt Herr der Ringe, literally, also jetzt davor ja sogar waren, habe ich die irgendwie besser im Kopf als jetzt halt Kong. Also jetzt halt den. Und nämlich zum Beispiel fand ich es teils so stark, dass man gesehen hat, dass es halt gefühlt nur so ein Greenscreen ist und dass halt alles einfach nur raufprojiziert ist. Und da halt gar nicht, aber keine Ahnung, mich hat es tatsächlich nicht abgehoben.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass das gerade in New York alles so super gesättigte Farben sind. Das wirkt schon so ein bisschen künstlich irgendwie dadurch. Aber ich habe das Gefühl, dass das mit Absicht ist, weil auch so, wenn man sich die Hintergründe anschaut, das sieht aus wie so ein Matt-Painting, ist es aber wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, auch wieder so ein Hommage an diese alten Filme, dass das so ein bisschen diesen leicht künstlichen Touch hat. Aber ich fand, dass das so eine schöne Atmosphäre mir gegeben hat, auch dadurch, dass da irgendwie Winter ist in New York, dann, wenn sie zurückkommen und das alles irgendwie, dann diese Lichter da am Broadway und am Times Square und so, das ist irgendwie, ja, ich mag das. Ich meine, ich hatte mal irgendwann so ein Making-of gesehen, das ist aber schon ewig lange her, wo die gezeigt haben, wie sie auch diese ganzen Straßenzüge und so ausgestattet haben, und dass sie teilweise so richtig unnötig in den Läden, in den kleinen, diese ganzen Zeitungsstände, dass die trotzdem bedruckt waren mit irgendwas, mit irgendwelchen Sachen und so, dass sie das so richtig unnötig aufwendig alles gemacht haben. Und so ein bisschen merkt man das, finde ich, schon. Und ich mag einerseits New York total gerne, aber ich finde auch Skull Island, zumindest diesen Bereich, wo die Ureinwohner wohnen, das finde ich schon ziemlich geil, mit diesen Bambus Brücken und so, das sieht schon alles. Das ist so richtig klassisches Abenteuerkino. Alles, was dann so im Dschungel passiert, das ist dann wieder, finde ich, mir zu viel CGI-Gewitter mit diesen ganzen Dinosauriern und so. Da ist dann schon klar, okay, die stehen einfach nur vor irgendwelchen Greenscreens. Aber so davor würde ich, finde ich, sagen, bin ich schon auch das Schiff und so.
Ja, das finde ich auch richtig gut. Das ist schon cool.
Das ist schon ganz nett. Also ich finde, gemacht ist der Film super. Und wir müssen natürlich auch über Andy Serkis sprechen, der hier dem Affen, das war so sein Bewerbungs- Film für die Planet der Affen-Reihe irgendwie. Er ist ja da wirklich der Pionier so dieser Motion-Capture-Technik gewesen durch Gollum. Und das, finde ich, ist hier auch immer noch, auch 20 Jahre später noch, durchaus überzeugend. So, also.
Ja, voll. Der ist auch einfach, also, der ist einfach cool. Der hat's auch einfach drauf. Ich bin ein riesiger Fan von dem.
Ja.
Das ist wirklich, ja.
Aber ich stimme dir zu, der ist einfach viel zu lang. Also diese anderthalb Stunden Mittelteil.
Ja.
Ich war irgendwann auch nur noch, okay, jetzt kommen noch die Viecher und die Viecher. Und Dass es am Ende dann so schnell in New York geht, finde ich gar nicht so schlimm, weil da ist ja auch nicht mehr viel zu erzählen. Er bricht dann aus und dann, ne, das geht ja, ist ja auch alles gut. Da hätte ich jetzt auch nicht noch super viel Zerstörung Godzilla-mäßig in New York gebraucht, dass er da irgendwie rumrennt und alles kaputt macht. Das hätte, finde ich, auch zu der Figur nicht so richtig gepasst. Das Kong, weil er hat ja schon eine eindeutige Motivation.
Die blonde Frau, tja. Ja, aber also, wie gesagt, ich hatte halt die Sache, ich glaube, es war eine Stunde rein und dann dachte ich mir so, ah ja, okay, gut, das ist, jetzt sind sie hier gleich bei der Island, jetzt passiert's, das ist der Plot, also wir sind bei der Hälfte und dann sind es immer noch zwei fucking Stunden. Das ist so, Entschuldigung, wie bitte? So, nein. Ja, deswegen, das, ich weiß ja nicht, etwas, was mich natürlich auch, also mich persönlich nur auch aufgeregt hat, ist, dass ich ihn in Deutsch geguckt habe oder gucken musste, in dem Sinne, weil ich habe ihn halt nur halt auf Join for free sozusagen gehabt und ich habe es jetzt auch nicht, wenn ich ihn schon for free gucken kann, dann wollte ich jetzt ihn noch dafür zahlen, nur damit ich ihn auf Englisch gucke. Ja, ich weiß nicht, ob mich das auch einfach rausgenommen hat, weil ich gucke ja alles immer nur im Original und deshalb, hat mich das vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. I don't know. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin immer noch nicht. Das, der Film hat mich nicht überzeugt.
Hast du ihn zum ersten Mal gesehen jetzt? Oder?
Ja, ja.
Ach so, ja, ja. Okay.
So, und ich. Der hat. Er hat mich nicht überzeugt, in das Kong-Godzilla-Universe einzusteigen. Ich glaube, ich müsste eher nochmal Kong Skull Island gucken. Aber wie gesagt, den habe ich viel positiver im Kopf.
Echt?
Auch wenn ich dir ja nicht den Plot erklären kann.
Das finde ich jetzt nicht, muss ich sagen. Also ich finde den hier schon sehr charmant, aber mit der Lauflänge ist das jetzt nicht ein Film, wo ich sage, oh Mensch, da habe ich mal Bock drauf. Herr der Ringe könnte ich mir angucken, wenn die 12 Stunden pro Film lang wären. Das wäre mir egal, weil ich da so Bock auf diese Welt habe. Aber hier ist so, ist auch nicht so, dass ich mich jetzt krass gelangweilt hätte, aber wirklich so der Mittelteil ist so das, wo man so ein bisschen aussteigt und dann sich erwischt, wie man auf sein Handy guckt und sich denkt, ja komm, ist jetzt auch, ich weiß jetzt auch, was passiert, ja, okay. Aber schön gemacht ist ja, das war das erste Projekt von Peter Jackson nach Herr der Ringe und deshalb haben sie ihn auch mit Geld überhäuft natürlich und haben ihm gesagt, hier, mach, was du machen möchtest, und er hat gemacht, was er machen möchte.
Ja.
Das ist auch später zum Problem geworden bei Peter Jackson, dass man ihn hat machen lassen, was er machen möchte. Weil es halt schon sehr ausartet irgendwie, ne? Also vielleicht wäre da so ein bisschen was mehr snackable ist, vielleicht besser gewesen, ne? Wenn man gesagt hätte, wenn da das Studio wirklich mal gesagt hätte, setz doch vielleicht eine Schere mal an der einen oder anderen Stelle an. Vielleicht doch ein bisschen
mehr. Ja.
Ich weiß auch nicht, war der ein großer Erfolg überhaupt? Ich glaube respektabel, aber jetzt nicht krass, ne?
Also, Budget war bei 207 Millionen.
Ah, doch.
Und
okay.
Box Office dann 556 Millionen 907, was auch immer.
So, also, ich glaube, ist so gerade wieder eingespielt. Gut, also man rechnet ja immer so ungefähr das Doppelte vom Budget. Also nochmal für Marketing nochmal ungefähr drauf.
Ja.
Das heißt, man ist so ungefähr bei 400 Millionen und dann ist der ja schon ein Erfolg geworden. Ja.
Ja, ja. Ich meine, der hat ja auch auszeichnungstechnisch, der hat ja auch Oscars bekommen für halt Visual Effects, hier Sound Editing und Sound Mixing.
Ja, somit, das sind so also, die, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, aber ich habe immer das Gefühl, das sind so ein bisschen die Oscars, die man so hinterher schmeißt. So ein bisschen,
ja, natürlich.
Um irgendwie,
natürlich, aber ja. Warte, was gab's da so? Das lädt natürlich nicht. Aber also offensichtlich, der war ein Erfolg. Und
ja. Also es sagt aber schon, dass er halt nur diese Technik-Oscars bekommen hat, ne? Und sonst halt nichts, ne? Weil das ist jetzt weder eine besonders innovative Story, weil es halt ist halt auch ein Remake, ne? Also kannst du dir halt auch. Und sonst ist jetzt auch, ich finde auch, muss auch sagen, charakterlich, was hast du zu den Darstellern? Also ich finde, es ist Jack Black mal in einer etwas anderen Rolle, als man ihn so kennt. Das fand ich ganz erfrischend. So, und ich nehme ihm das auch ab, diesen so ein bisschen skrupellosen Winkeladvokaten. Das nehme ich ihm schon irgendwie ab. Und,
Ich sehe ihn lieber in Comedy-Sachen, bin ich trotzdem ehrlich.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also es ist so.
Aber er kann das. Also er hat auch hier den Look dafür. Es ist halt so ein Smearlap. Irgendwie, ich finde, wovon ich sehr enttäuscht bin, ist Naomi Watts. Ich finde, die ist ja ein bisschen verschenkt, weil die ist halt so gut und hat halt hier echt wenig zu tun, außer betroffen zu schauen und zu kreischen.
Und Zirkus zu spielen.
Genau, wie Adrian Brody, der auch nicht. Also da gibt's ja, da ist ja dann so eine Liebesgeschichte, die sich auch zwischen den beiden entspinnt auf dem Schiff. Das hat für mich jetzt auch nicht so richtig doll funktioniert. Nee. Alle anderen finde ich da schon lustiger. Ich finde hier den Typen, der den Schauspieler, den Hauptdarsteller spielt, den finde ich lustig, weil er so genau diese Phrase hat, wie diese 30er Jahre Swashbuckler-Typen. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, den sieht man auch immer wieder in Filmen, den mag ich echt gerne. Auch, keine Ahnung, aber ist das nicht einer von den Baldwins sogar? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Thomas Kretschmann, unser Mann in Hollywood.
Ich finde tatsächlich, also wirklich die ganzen Nebencharaktere finde ich deutlich, wäre jetzt doof, aber also ja, auch dieser Evan Park fand ich gut.
Die Crew von dem Schiff, ne? Die hat irgendwie, erstaunlicherweise leidet man mit denen schon mit irgendwie, auch wenn das viele so Gesichtslose sind, aber so die ein bisschen näher erklärt werden, die sind einem schon auch sympathisch und irgendwie. Nicht egal, das finde ich auch schon spannend.
Ja. Ich finde es aber auch diese Sache von, ah, okay, wir sind jetzt auf dieser Insel. Gut, unsere Hauptdarstellerin, unsere Dame des Schiffes wurde entführt. Natürlich retten wir sie. Aber also teils ist es dann so, okay, hier gehen halt gerade so viele Leute drauf, um eine Person zu retten. Ja. Es ist ein Film, ist mir bewusst, so, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich nicht ganz abgekauft.
Das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde, wenn man den noch nie gesehen hat und 3 Stunden Zeit hat, sollte man den auf jeden Fall mal gesehen haben, ne?
Ja, doch, natürlich, auf jeden Fall.
Weil ich glaube, es ist dann doch noch zugänglicher, als sich jetzt das 1933er Original anzugucken. Ja, und King Kong ist ja an sich schon eins der wichtigsten und bekanntesten Filmmonster.
Ja.
Und das sollte man sich schon mal reinziehen, finde ich.
Bist du in diesem Ganzen auch mit Godzilla-Ding drinne?
Nee, also ich gucke die dann immer, wenn die dann ein halbes Jahr später bei Sky rauskommen. Das ist halt so dieses, okay, ich. Ja. Es ist immer die Gefahr, dass man dümmer wird, während man die guckt. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen Spektakel. Wobei ich sagen muss, dass das mittlerweile alles so körperlose CGI-Quatsch-Geschichten ist. Es ist gar nicht mehr so. Früher war es halt krass, wenn ein Monster durch eine Stadt gelaufen ist und dabei alles kaputt gemacht hat. Und jetzt ist halt irgendwie so, ja, okay. Ich bin aber gar nicht drin mit diesen ganzen Monstern. Okay. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Und ich glaube, auch Godzilla-Filme gibt's ja richtig, richtig, richtig viele. Ja. Jetzt bestimmt auch richtig gute. Ich habe gehört, dass dieser Godzilla Minus One, der soll sehr gut sein. Der ist, glaube ich, aber nur im japanischen Original. Japanisches? Chinesisches? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, japanisches Original zu sehen. Soweit ich weiß, der soll sehr gut sein. Also da kommen auch immer wieder welche raus. Und King Kong, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so drin.
Ja, nee. Ich obviously auch. Da kam letztes Jahr ja sogar wieder einer raus. Das habe ich ja gar nicht
mitbekommen. Ja, ständig. Ich glaube, es gibt schon über 30 Godzilla-Filme. Und Kong war doch, was war der letzte nochmal? Kong, Godzilla vs. Kong, hast du nicht gesehen? Teil 3.
Also Godzilla vs. Kong, das war 21 und jetzt letztes Jahr Godzilla Kong The New Empire.
Ja.
Also, ja.
Alles Quatsch. Alles Quatsch. Nein, das ist bestimmt ganz lustig. Monster Action ist ganz geil. Ich liebe ja auch sowas wie Pacific Rim zum Beispiel. Mag ich auch total gerne. Ja, zumindest den ersten. Aber Nee, ich bin da auch nicht so investiert.
Der mit Rihanna? Nee, ich denke gerade an einen anderen Film. Oder? Spielt da Rihanna mit? Nee, schützt sie nicht.
Keine Ahnung. Das weiß ich nicht.
Ja.
Ja. Also, dein Abschlussfazit.
Ich gehe damit, dass es auf jeden Fall ein Film ist, den man mal gesehen haben sollte. Aber es ist jetzt kein Film, den ich mir so einfach aus dem Spaß angucke und wahrscheinlich auch nicht öfters anschauen werde, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber es ist ein sehr guter Film, technisch und auch sonst einfach. Aber es hat einfach lang. Und das macht ihn halt weniger attraktiv einfach.
Ja.
Ja.
Kann man so stehen. Also wie viele Punkte hast du dem bei Letterboxd gegeben? Ich habe es gesehen, aber vergessen.
Ich muss gerade überlegen, ob ich das nochmal geändert habe oder nicht.
2,5 von 5. Ja.
Ich hatte ihn auf 3 und dann war es aber eine Sache von, boah, nee, die Länge hat mich richtig aufgeregt und dann habe ich einen halben Stern wieder weggenommen.
Ja, ich habe ihn bei 3. Ich habe ihn bei 3. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Ich nutze ja die Skala immer komplett aus. Also für mich ist 2,5 ist so ein Durchschnittsfilm wirklich. So. Also das ist jetzt nicht Katastrophe, wie vielleicht für manche andere. Ich habe den dann so als leicht überdurchschnittlich. Ich frage deshalb, weil ich sehr verwundert war, als ich gesehen habe, was du unserem nächsten Film gegeben hast. Nämlich Die Chroniken von Narnia, Der König von Narnia. Oder wie heißt der nochmal auf The Chronicles of Narnia? The Lion, the Witch and the Wardrobe.
Ja.
Eine Literaturverfilmung im Kielwasser von Herr der Ringe. Da haben wir auch wieder den Bezug zu Peter Jackson. hat man sich gedacht, ey, Fantasy ist jetzt wieder richtig groß. Was haben wir denn noch so für alte, verstaubte Fantasy-Reihen, wo die Rechte vielleicht billig sind oder wir sie eh schon haben oder was auch immer? Und ist dann bei den Chroniken von Narnia, finde ich, geworden, eine, ich glaube, siebenteilige Buchreihe, geschrieben von Clive Staples Lewis, veröffentlicht in den 50er Jahren. Das Spannende ist, dass dieser C.S. Lewis ein guter Freund Tolkiens war, Professor Tolkien, der den Herrn der Ringe geschrieben hat. Mhm. Die waren gleichzeitig, haben sie eine Professur an der Oxford University gehabt und waren ja gut befreundet und haben sich so ausgetauscht und gegenseitig inspiriert zu ihren großen Fantasy-Epen, sag ich mal. In Deutschland ist das, glaube ich, nicht so bekannt gewesen, Narnia. Ist, glaube ich, eher so ein bisschen so ein nischiges Teil gewesen, bestimmt durch die Filme dann jetzt aber ein bisschen bekannter geworden, aber ich glaube, allgemein hin wird es schon ein Regal unterm Herrn der Ringe angesiedelt, ja, wie glaube ich jedes andere Fantasy-Epos. Also Herr der Ringe gilt ja allgemein hin schon so als so ein bisschen die Bibel der High-Fantasy irgendwie.
Ja, ist es, ja, aber also du kannst, also ist es ja auch.
Ist
du
es
kannst,
auch, ja, ist
du,
es auch.
Du kannst sie nicht vergleichen, also ja, das geht einfach nicht.
Narnia würde ich sagen, ohne das jetzt gelesen zu haben, aber rein, wenn ich jetzt den Film gesehen habe, würde ich sagen, schon ein bisschen kinderfreundlicher, das Ganze. Vielleicht eher so im Stil des Hobbit vielleicht, hätte ich jetzt gesagt. So ein bisschen seichter, aber durchaus auch ein bisschen episch. Ja, ich habe die Bücher, also wie ihr rausgehört, nie gelesen. Hast du die gelesen?
Nee, leider nicht. Okay. Aber witzigerweise, jetzt nachdem ich ihn wieder geguckt habe, war das so eine Sache von, hey, eigentlich das wirkt so wie man halt Harry Potter vielleicht so zu Weihnachtszeit ja auch schaut, gab mir das, hatte ich so dieses Gefühl von, hey, vielleicht lese ich jetzt einfach das Buch über die Feiertage, weil diesen Vibe hat es mir irgendwie tatsächlich gegeben.
Das hatte ich das auch. Eine gewisse Zeit lang, dann irgendwann nicht mehr so soll, aber ja. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt drei Filme, die auch auf den ersten drei Büchern basieren. Danach hat man nicht weitergemacht. Ich weiß nicht, ob das ein rechte Problem war oder einfach Finanzierung. Jedenfalls ist es so, dass die Rechte jetzt bei Netflix liegen. Und da, ich weiß nicht, ob es eine Serie oder eine neue Filmreihe kommen soll. Die aber, glaube ich, nicht jetzt da ansetzt, wo die alten Filme aufgehört haben, sondern wenn da wahrscheinlich nochmal von vorne alles erzählt. So würde ich es jetzt denken. Interessant ist auch noch, dass die Filme, die Bücher nicht in chronologischer Reihenfolge released wurden, sondern dass spätere Bücher, deren Geschichten vor anderen Büchern spielen. Also es gibt da so eine offizielle Timeline und dann gibt es noch so eine chronologische Geschichtstimeline.
Ja, das ist irgendwie ganz verzwickt.
Whatever. Egal. Reden wir nicht weiter über die Bücher. Dann kann ich nämlich diese Wikipedia-Artikel jetzt schließen. So. Reden wir stattdessen über den Film. Der ist von Andrew Adamson. Das ist, ja, der hat Regie geführt beim ersten Shrek-Film. Und,
also ein sehr guter Regisseur, willst du da?
Ja, also da hat er alles richtig gemacht. Er hat auch beim zweiten Regie und Drehbuch gemacht, den ich also noch besser finde von Shrek. Für den dritten hat er nur noch das Drehbuch geschrieben. Und bei Narnia hat er, glaube ich, die ersten beiden Filme gemacht. Den dritten hat er nur produziert.
Ja.
So. Ist auch ein lustiger Typ, wenn ich mir den hier gerade so angucke. Ein neuseeländischer Regisseur. Man hat sich gedacht, das hat bei Peter Jackson geklappt. Wir machen einfach alles genauso. Dann kann nichts schief gehen. Und deshalb hat man Narnia auch wie der Herr der Ringe in Neuseeland gedreht. Und man dachte, das kann nicht schief gehen. Das sind die Zutaten. Es muss einfach alles aus Neuseeland kommen. Mehr brauchen wir nicht. Worum geht's? Es geht um vier Kinder aus London, ich glaube London, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das sind Peter, Susan, Edmund und Lucy. Gespielt von irgendwelchen Kinderschauspielern, die uns egal sind. Deshalb soll ich sie vorlesen. William Moseley, Anna Popplewell, Skanda Keynes und Georgie Henley. Ja.
Ja.
Ja, egal.
Passt.
Ja, spannender sind da die Nebenrollen, da kann ich gleich was zu sagen. Die sind ja leben während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in London, das permanent bombardiert wird von den Deutschen, sodass deren Mutter irgendwann den Entschluss fasst, ich schicke meine Kinder weg, ich schicke die aufs Land in Sicherheit, wo sie nicht den täglichen Bombenangriffen ausgesetzt sind. Und sie kommen unter bei einem Professor, dessen Namen ich vergessen habe, in dessen Anwesen. Der Professor glänzt hauptsächlich durch Abwesenheit und es ist irgendwie nur das Hausmädchen, glaube ich, da oder die Haushälterin. Und die Kinder sind zwar in Sicherheit, aber langweilen sich so ein bisschen und wissen nicht, was sie machen sollen. Und ja, kommen dann auf die großartige Idee, es gab ja noch keine Handys, Verstecken zu spielen. Ältere werden sich erinnern, was das ist. Und die kleine, ich glaube, es ist Lucy, ist, glaube ich, die Jüngste, versteckt sich in einem alten hölzernen Kleiderschrank und schließt die Tür hinter sich und will sich hinten gegen die Rückwand drücken und fällt dann aber durch schneebedeckte Tannenwipfel in die zauberhafte Welt, Fantasy-Welt Narnia. Eine Welt, die in der ewiger Winter herrscht zurzeit. Und da trifft sie auf allerlei Fabelwesen. Zuerst auf einen Faun. Das ist so ein Mensch mit Ziegen Unterkörper? Ja, irgendwie sowas, ne? Gespielt von, ich konnte es nicht glauben, James McAvoy.
Hast du ihn nicht erkannt?
Doch, ich hab den erkannt, aber ich dachte so, warum, Junge? Du bist zu so viel höherem erkoren und jetzt bist du hier hühnerbrüstig mit nacktem Oberkörper und schlechtem Make-up, darfst du jetzt hier durch den Schnee stampfen. Ja, und der erzählt der lieben Lucy, die nicht wirklich große Berührungsängste hat, muss man direkt vorweg sagen, dass dieses Land Narnia von der bösen Hexe, gespielt von Tilda Swinton, unterjocht wird und deshalb ewiger Winter herrscht. Winter, in dem es aber kein Weihnachten gibt. Da reden wir gleich noch drüber. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob das da schon vorkommt, dass es eine Prophezeiung gibt, dass irgendwie vier Menschenkinder kommen und den Frieden, den Sommer, was auch immer, wieder zurückbringen. Lirum Larum, am Ende kommen sie alle da rein und sind dann die Auserwählten und müssen irgendwie das Land befreien. So, der Rest ist jetzt auch ziemlich egal. Es ist auf jeden Fall eine Fantasy-Welt, in der es sprechende Tiere gibt, in allerlei Fabelwesen, eine böse Hexe. Und ja.
Ja.
Das ist so das. Und das ist gar nicht mal so geil, finde ich. Also, so bei die erste halbe Stunde bis dreiviertel Stunde dachte ich noch so, ja, okay. Ich bin durchaus interessiert.
Sehr gut.
Und dann habe ich aber auch ziemlich schnell das Interesse verloren, weil es wurde dann doch schon sehr lame. Und ich habe das Gefühl auch sehr schnell erzählt. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ist irgendwas, worum kämpfen die jetzt? Wieso kämpfen die jetzt? Wieso geht das also schnell? Wieso ist nicht ein Hauch des Zweifels in diesen Kindern in irgendwas? Wieso, ja.
Ja, gut, der Teil.
Kläre mich auf,
gebe ich
Chiara, die dir diesem Spiel 4 von 5 Sternen, diesem Film 4 von 5 Sternen gegeben hat.
Hey, don't judge, okay. Nein. Die Sache ist, ich hatte den Film ja als Kind auch schon gesehen.
Das habe ich mir gedacht.
Und dann, deswegen ist das. Also, ich habe ihn jetzt. Ich glaube noch, ich würde mir selbst wieder 4 Sterne geben. Vielleicht 3,5 und ein Like. Ja, ich weiß es nicht. Aber also, als Kind war das halt so eine Sache von, weil natürlich war das ein bisschen antastbarer, jetzt im Vergleich zu halt als mit 5 Jahren halt irgendwie Herr der Ringe gucken, war das natürlich altersgerechter. Und deshalb fand ich den natürlich auch mega cool und finde den immer noch gut. Also das ist der irgendwie, wie gesagt, das ist einfach so, wie als ob ich jetzt...
So ein heimatliches Gefühl gibt er einem.
Ja, genau.
Ja. Kann ich verstehen. Ja. Es gibt viele solcher Filme, die hat man als Kind gesehen und dann sind die einfach über jeden Zweifel erhaben. Dann soll man auch nicht mit Logik rankommen. Das ist einfach alles so. Das
ist cool. Da gibt es doch keine Logik. Ich habe auch, als ich jetzt den Film geguckt habe, ich habe da auch nicht viele halt Notizen, Kommentare mir gemacht, weil ich den halt einfach, es war so, ja.
Du hast ihn einfach enjoyed und...
Keine Ahnung, es ist so, diese magische Welt, die Musik dazu finde ich auch gut. Da kriege ich, also kriege ich fast so Goosebumps irgendwie in der Art und Weise. Okay. Es war einfach nostalgisch. Es war nostalgisch.
Spannend, ja, okay. Aber ja.
Das, deswegen ja. Kann ich da ganz schwer, das ist ganz schwer, da tatsächlich Kritik zu äußern.
Dafür bin ich ja da. Dann mache ja. mach ich das jetzt. Also erstmal muss man sagen, ich habe diese Welt nicht verstanden. Was ist denn, was ist das für eine Welt? Das ist, wir sehen, also ja. Das wird einem ja auch nichts erklärt. Das ist ja, bei der Ringe ist es so, am Anfang gibt es einen riesen, gibt es einen Prolog, wo einmal erzählt wird, dann wird was über die Leute erzählt, die da wohnen, was es für Völker gibt hier und da. Hier ist einfach, okay, es gibt da sprechende Tiere, ja, okay, aber dann gibt es diesen einen Faun, der so ein Haus hat und dann kommen die irgendwann in so ein Lager, wo ganz viele Faune und Zentauren und so ein Kriegslager, Zeltlager haben. Wofür kämpfen die jetzt? Gibt es da Städte? Gibt es da, was ist, also am Ende sieht man, glaube ich, eine Stadt, aber was ist,
ist ja, du musst halt vielleicht die anderen Filme noch Welt, schauen, Franz, dann klären sich sehr viele Fragen. Okay, also man darf ja nicht, klar, natürlich, ich finde, das ist ja auch immer das Problem mit diesen ganzen Buchfilm-Adaptionen, ja. Dass natürlich in den Büchern, also ich habe die Bücher auch nicht gelesen, aber da wird es beschrieben sein, safe. Also da wird die Welt natürlich ausgeschmückt sein, da wird man es natürlich verstehen. Und das halt natürlich in einem Film reinzupacken, der ja nur was 2 Stunden lang ist. Peter Jackson hätte da ein 4-stündiges Ding draus gemacht. So, ja, dann hättest du
vielleicht
auch
gut
natürlich
konnte,
ja, gut, war halt nicht drin. Dafür, das können halt dann wieder keine Kinder angucken, wenn es ja, halt so lang wäre, ja. Weißt du? Deshalb, aber also an sich, es ist halt einfach eine übernatürliche Welt, in der das halt alles irgendwie existiert. Und da gibt es diese Prophezeiung von halt diesen 4 menschlichen Kindern, die halt die Welt sozusagen retten mit halt
ja, aber was retten Land die für eine Welt? Und auch was über was herrschen ja, halt, die denn da? Das ist einfach nur, also alles, was ich da sehe, ist Wald und Wiese. Und, aber also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendjemand lebt, außer dieser eine Faun, der ein Haus hat. Und es gibt eine Laterne.
Hey, die Biber haben auch ein Haus, die haben
Biber
alle
haben
Häuser.
Haus.
Was willst du?
Aber ja,
nur, weil du sie nicht gesehen hast.
Ich finde es ganz merkwürdig. Also ich habe ja. Ich bekomme jedenfalls kein schönes Gefühl dafür. Es ist nicht so dieser Eskapismus, dieses, oh, ich bin jetzt in einer magischen Fantasy-Welt, sondern das fühlt sich an wie, ich bin hier 2 Häuser weiter abgebogen in den Wald gegangen und da findet jetzt gerade irgendwas statt. Also es ist nicht, okay. es hat nicht so diesen magischen Zauber für mich gehabt.
Ja, es könnte zauberhaftiger sein, nenne ich es mal so.
Ja, zumindest würde ich die Welt gerne mehr verstehen, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ich habe auch diesen Konflikt dann halt nicht so richtig verstanden. Es gibt diese Hexe, die irgendwie da herrscht oder auch nicht. Mhm. Ja, ich glaube, sie ist die Königin. Sie wohnt in so einem Eispalast. Ja.
Yeah.
Und deshalb ist überall Winter.
Genau.
So. Dann kommt aber der eigentliche König, ist ein Löwe.
Mhm. Ja. Und wie gesagt, da kommt halt diese. Also theoretisch, weil du hast die Eiskönigin, die halt natürlich einfach böse ist und die leben da
ja,
halt
seit
okay. 100 Jahren.
Ich kann einfach mit einfach böse und so, da kann ich voll gut leben. Herr der Ringe, wie gesagt, das ist mir egal, warum die böse ist. Das ist okay.
So, genau. Und dann ist es halt aber die Tatsache, dass halt dann plötzlich diese Menschenkinder kommen und dass ja diese Prophezeiung ist.
Und das bringt dann das Eis zum Schmelzen, halt, weil, ne, genau. Die jetzt in den Sommer bringen. Okay, und dann sind aber die Menschen, nee, nicht, sind ja keine Menschen, das sind ja die Fabelwesen alle schon ready to go für den Kampf. So.
Genau.
Dann kommt noch der Weihnachtsmann.
Okay, ja, den Punkt gebe ich dir.
Es kommt literally der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten an und schenkt
und gibt
denen Waffen.
Ja.
Und schenkt denen Waffen und sagt denen, ja, hier, ihr werdet die Auserwählten sein, jetzt, wo ihr wieder da seid, kann es auch Weihnachten geben hier in Narnia, Weihnachten in einer Fantasy-Welt. What the fuck? Okay, egal.
Es ist ein, ja.
Egal, das ist auch okay, aber das war auf jeden Fall bemerkenswert. Dann kriegen die alle Waffen, dann gehen die in das Lager und dann sagen irgendwie, ja, wir müssen jetzt kämpfen. By the way, redet auch niemand mehr darüber, vielleicht sollten wir wieder nach Hause gehen oder so. Das fällt, glaube ich, gar nicht, dieser Satz. Sonst alles so, wir sind da jetzt da und jetzt let's go. Das ist also schon.
Ich finde es auch, Also die Sache von, dass dann plötzlich dieser Teenage, also Junge, dann halt plötzlich diesen Krieg führen soll und ja. er halt gefragt wird, was willst du machen, das dem Punkt, das ergibt keinen Sinn. In keinster Weise ist das logisch. Da ist ein First Officer, da sind Leute aus dieser Welt, die sich mehr damit Kriegen wahrscheinlich auseinandergesetzt haben, als dieses Kind, so, ja, das ergibt keinen Sinn.
Ja, aber zum Glück, es wird uns ja gezeigt, sie sagen nämlich, wir müssen jetzt trainieren, um ready für den Krieg zu sein. Dann gehen sie auf ein Feld. Die eine, die einen Bogen hat, schießt einen Pfeil, knapp nicht ins Ziel getroffen. Die ganz Kleine hat einen Dolch, wirft den, zack, direkt ins Ziel getroffen. Erfolg, ich hab's geschafft. Währenddessen trainieren die beiden Jungs zu Pferde mit Schwertern alleine, ohne Anweisung von irgendjemandem. Also die bringen sich das alles selbst bei. Also es gibt nicht irgendwie so die große Mentorfigur, die ihnen sagt, pass auf, so und so musst du das machen, sondern nee, die trainieren fünf, das ist noch nicht mal eine Montage, das ist die Szene von 2 Minuten. Okay, jetzt sind wir bereit. Was?
Ja. Ach, der Film muss keinen Sinn ergeben, Franz, okay?
Ja, aber ein bisschen Mühe hätte man sich doch geben können. Das ist ja schon wirklich lazy einfach. Das ist wirklich. Und dann kommt es natürlich zum großen Kampf. Das ist das, was die in dem Film, glaube ich, unbedingt haben wollten, weil, um halt gegen Herr der Ringe anzustinken. Die haben gesehen, okay, epische Schlachtengemälde, das ist das, was wir, was die Leute sehen wollen. Und dann sind da diese super auf Hochglanz polierten, schlechten Cosplayer-Fabelwesen, die gegeneinander zu Felde ziehen. Und es könnte mir nicht egaler sein. Und diese Teenage-Boys schlitzen dadurch haufenweise irgendwelcher Orks, was weiß ich, Zentauren, was weiß ich, durch. Ohne auch nur einen einzigen Tropfen Blut zu verlieren. Okay, kann ich mitleben, ist ab 6. Ne, was soll's. Währenddessen hat sich noch der Löwe in bester Jesus-Christus-Manier für die Sünden der Menschheit geopfert, um dann am dritten Tage aufzuerstehen von den Toten. Da muss man auch noch drüber reden, diese ganze christliche Keule, die da die ganze Zeit geschwungen wird. Auch ein bisschen hart. Ja, und am Ende, so viel kann ich schon vorwegnehmen, heil den 4 neuen Königen und Königinnen, die unser Land gerettet haben, vor was eigentlich? Und keine Ahnung, ja.
Ja, also da sind ein paar Plotholes, ja.
Ja. Davon mal jetzt abgesehen, ist der Film halt auch, sieht der Film auch noch richtig scheiße aus. Also wirklich, die Kostüme sind ja wohl das Billigste, was es gibt. Also das ist ja überhaupt keine Mühe. Wenn du da neben, man muss sich den Vergleich mit Herr der Ringe gefallen lassen.
Nein,
wenn
du dir da anguckst,
wie düster das alles ist, wie schmutzig das alles ist, wie used das dieses ganze Universum ist. Und hier ist alles so die strahlendsten Rüstungen und irgendwelche, keine Ahnung, Schwerter, die aussehen, als ob, ach, keine Ahnung, das ist alles so billig. Und dann kämpfen die da auf einer saftig grünen Wiese, die aussieht, als wie der scheiß Windows XP-Hintergrund. Es ist echt, ach, nee. Und die Musik hat mir auch nicht gefallen, weil du eben gesagt hast, die Musik wäre so geil.
Also nein,
die fetteste finde, Schlacht die am Laufen, dahinter läuft so ein Schlaflied.
Aber es passt, ja. Also, budgettechnisch sind wir bei Narnia bei 180 Millionen.
Ja. Weißt du, wie viel alle Herr-der-Ringe-Filme gekostet haben? Zusammen 300 Millionen. Du hättest quasi 2 Herr-der-Ringe-Filme machen können für ein Narnia. Also das ist wirklich,
ja, aber arbeitsrechtlich waren die Herr-der-Ringe-Filme auch nicht. Also, da war bestimmt Arbeitszeit erfasst. Also, die Arbeitszeit wurde da bestimmt nicht eingehalten.
Ja, ich glaube, man sieht tatsächlich, das ist ja auch was immer so die Lore um die Entstehung der Herr-der-Ringe, dass da ja wirklich ein ganzes Land mit Herzblut und alle haben mitgearbeitet und es ist so ein richtiges Herzensprojekt für alle und ja, das sieht man dem Herr der Ringe. Und wenn man sich immer gefragt hat, wo spürt man das, dann guckt ihr jetzt diesen Film an, der wirklich wirkt, als ob der so schnell noch zusammengeklöppelt wurde, um halt irgendwie diese Lizenz nicht zu verlieren. Da merkst du es halt. Du spürst halt diese Welt bei Herr der Ringe viel mehr. Du siehst die in jedem Bild, in jedem Setpiece, in jedem Kostüm, in jeder, keine Ahnung. Und hier ist es halt so, es wirkt sehr künstlich alles. Und das es gibt halt Sachen, die kannst du mit Geld nicht kaufen. So, das ist einfach so.
Ich glaube, wenn du wahrscheinlich als Kind, bevor du Herr der Ringe geguckt hast, den Film geguckt hättest, dann wäre das, hättest du wahrscheinlich nicht so viel Kritik.
Wahrscheinlich. Ja, das ist ja auch, ich gebe dir das ja auch. Und ich, da kann man ja auch, ja, gegen Nostalgie kann man nichts sagen. Das ist, naja, das ist einfach so ein mächtiges, ein mächtiger Faktor. Von daher, ich, ja, glaube auch, jeder, der den als Kind gesehen hat, ist halt wie so, ja, so ein Märchenfilm, wie irgendwelche deutschen Märchen oder keine, ja, Ahnung. Da brauchst du auch dann nicht mit Logik zu kommen. Ich komme jetzt halt gerade aus einer Zeit, ich habe jetzt an den letzten 3 Wochenenden Herr der Ringe nochmal in der Extended Version im Kino gesehen und gucke mir jetzt Narnia an, ja, und denke mir so, ja, euer verschissener Ernst. Da ist ja Xena geiler gewesen, die Serie. Also, das ist ja wirklich. Und das ist so komisch, weil ich so nach der ersten halben Stunde dachte, auch wie du, vielleicht ist das ja ganz cool. Vielleicht fange ich das mal an zu lesen. Und dann habe, ja, ich mir jetzt so gedacht, nö.
Nö, einfach nö.
Richtig.
Ja. Ja. Also, ja.
Wie gesagt, Alter, es gibt eine halt so eine Szene, wo Tilda Swinton so eine große Rede hält. Von wegen so, jetzt macht euch bereit zum Kampf, bla 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 bla. Und dann, ich hatte die ganze Zeit im Kopf Christopher fucking Lee, wie der auf seinem schwarzen Turm steht vor einer Horde von Orks und seine Rede hält. Und ich dachte nur so, hälte diese beiden Szenen einfach gegeneinander, dann ist alles gesagt. Dann, das ist, dann weißt du, wo der Unterschied ist.
Oh, also an alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ich möchte, dass ihr den bitte nicht davor Herr der Ringe guckt, sondern noch ganz neutral in diesen Film reingeht. Ja. Ja.
Ich will ihn jetzt auch nicht bashen, also habe ich jetzt ja schon gemacht.
Ja, hast du gemacht.
Ja, erzähl weißt doch mal, was findest du denn so geil?
Nein, erstmal wollte ich nämlich was sagen, was ich nämlich nicht geil finde und was ich auch wieder gemerkt habe, was mich nämlich richtig aufregt, und das habe ich, glaube ich, als Kind hat der mich auch schon aufgeregt, dieser Edmund, dieser Junge, der...
Du meinst
der
Judas? Du meinst Judas?
Ja, ja. Wirklich, also wirklich, dieses Kind möchte ich gerne erwürgen, also wirklich diese Dummheit von dem einfach, nee, der kriegt auch keinen Redemption-Arc bei mir, kriegt er nicht, so. Genau. Und ansonsten, keine Ahnung, ich finde, weißt du, selbst der Professor ist witzig. Wie der da halt meint, auch mit seinem Kommentar von, achso, ja, vielleicht solltet ihr doch dann einfach, wenn eure Schwester doch nie lügt, aber euer Bruder glaubt doch vielleicht einfach mal der Schwester, wenn so, also so, ich weiß, ist was super Kleines, aber es ist so, keine Ahnung, ich finde den einfach gut.
Ja.
Ich finde den gut. Die Tatsache, dass fucking Edmund für Turkish Delight seine ganze Familie opfern möchte und diese ganze Welt, das ist so also, what the fuck, einfach nur, ja, ja, der zweite Teil, also der zweite Narnia-Teil ist auch nochmal sehr gut, da sind wir auf einem Schiff, da haben wir
genauso
Kaspian
gut.
Und der sieht wow, auch richtig gut aus. Da,
ich bin schon ganz aufgeregt.
Die kleine Chiara hatte safe da den Crush drauf, ja, auch der Peter, der ist schnuckelig, nehmen wir alle.
Ja, war das so einer?
Ja.
Den fanden wir gut, ja, damals.
Ah ja, doch, kann man machen.
Ist ja lustig, dass aus diesen Schauspielern, aus diesen Kinderdarstellern, können wir ja mal sagen, ich finde die sind das geringste Problem des Films. Die sind jetzt nicht super überragend, dass du denkst, wow, das sind die neuen Helden am Schauspielhimmel. Also das nicht. Und ich glaube, die haben danach auch alle nichts mehr gemacht. Viel zumindest nicht. Also die haben halt die Anna-Narnia-Filme noch gemacht und dann haben sich für ein Leben im Exil entschieden, keine Ahnung. aber die machen es jetzt nicht schlecht. Alle anderen Figuren, Tilda Swinton hat nicht viel zu tun, außer eine Hexe zu sein. Die anderen sind alle unter so viel Make-up versteckt, dass sie eh nichts machen müssen. Anscheinend gibt es dann noch irgendeinen Typen, der, da gibt es doch diesen ersten Offizier von dem, das ist auch so eine cringe Szene, wo dann am Ende irgendwie die da vor der Schlacht stehen und Peter diesen komischen Faun-Offizier fragt, kämpfst du für mich? Und er sagt, bis in den Tod. Und ich so, habt ihr schon mal miteinander geredet vorher? Hab ich das einfach gar nicht mitbekommen? Oder ist das irgendwie, was war, okay, na gut.
Ja.
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 Der Löwe wird gesprochen von Liam Neeson. Das geht immer. Das ist immer gut.
Mhm. Aber warst du, thematisieren, achso, ja doch, du hast es ja hier schon, die Tatsache, dass er sich für fucking Edmund opfert, excuse you, warum würdest du sowas machen? Aber die Tatsache,
ja,
was war deine Reaktion?
Weil der, weil er irgend so einen Exploit ausgenutzt hat. Irgendwie, das so richtig, ja, was die Hexe nicht wusste, wenn ein Typ sich opfert, der eigentlich total nett ist, dann wird er wiederbelebt. Tada! So, okay.
Ja. Aber was war jetzt Logik mal dahin, als dann plötzlich die Sache war von okay, dass er sich ja opfert und er stirbt?
Ja.
War wenigstens da irgendeine Emotion, Reaktion deinerseits oder?
Nein, ich habe einen Trailer gesehen, ich wusste, dass er schon wieder zurückkommt.
Franz! Ja. Was machst du denn?
Kann ich nichts. Den habe ich nicht aktuell geguckt, den habe ich irgendwann mal früher gesehen. Und da gab es die Szene, wie der am Ende auf dem Schlachtfeld steht und seinen Roar macht. Da wusste ich, okay, das habe ich noch nicht gesehen, also wird er auf jeden Fall wiederkommen.
Ja gut, also für mich als Kind, vor allem auch diese ganze Sache von, also als Kind das zu sehen, wie die da mit ihren ganzen Feuer und
das... Also wie die den da demütigen und so, das ist schon düster, ja, das finde ich auch.
Aha, und also da, kleine Chiara, die war da schon schockiert, dass der dann da einfach geopfert wurde und tot ist.
Ja, der arme Löwe.
Der arme Löwe. Tja, ja, aber, also ich... höre deine Kritik. Ich verstehe deine Kritik auch.
Ich bin übrigens mal sehr gespannt, wie das Ende des Films, das fand ich dann ein bisschen lustig, so geckig. Also man muss dazu sagen, dass in Narnia die Zeit viel, viel schneller vergeht als in der echten Welt. Das heißt, du bist irgendwie 3 Monate in Narnia und dann kommst du wieder raus und dann ist irgendwie nur eine Sekunde vergangen gefühlt oder eine Minute in unserer Welt. Ich frage mich, wie das jetzt in den kommenden Filmen funktioniert, weil wenn die jetzt da irgendwann, am Ende gehen sie raus aus Narnia, so viel kann man schon mal sagen. Wenn sie jetzt wieder reingehen, müssten da ja theoretisch hunderte Jahre vergangen sein oder so. Also da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Also das, ich gucke die auf jeden Fall weiter, weil, da bin ich schon interessiert. Einfach um den Downfall noch mehr. Nein. Nee, also es interessiert mich schon, muss ich sagen. Wie das so weitergeht. Ich finde es dann auch tatsächlich schade, dass so eine Reihe dann nicht zu Ende geführt wurde. Also, dass da nur 3 von eigentlich, glaube ich, 7 geplanten Filmen gemacht wurden. Ich weiß nicht, ob sie den dritten dann zumindest irgendwie so abgeschlossen haben, dass man das auch als Trilogie sehen kann. Keine Ahnung. Aber tendenziell bin ich immer offen für so Fantasy-Gedöns irgendwie. Und eigentlich kann ich auch vielen Sachen was abgewinnen. Also, ja.
Ja. Ich meine, aber das war ja auch zu dieser Zeit, was die, da kam ja auch so Goldener Kompass und Tintenherz,
und Eragon
sind ja alles.
Und,
ja, das sind ja alles diese Buch.
Ja, das war halt nach Herr der Ringe und Harry Potter haben die Leute gesehen, oh, so Fantasy funktioniert.
Naja.
Irgendwie, jetzt gucken wir mal, was wir noch so haben, ne? Aber.
Ja, klar.
Keine Ahnung.
Aber nichts nichts ist so gut wie Herr der Ringe, obviously.
Nein. Also, das ist auch wirklich ein sehr, fast schon unfairer Vergleich. Aber den muss man sich halt gefallen lassen, ne, wenn man dann danach rauskommt. Und das ist natürlich ein bisschen bitter. Ich denke auch, dass der für Kinder dann wirklich schon deutlich besser. Also der ist ab 6 und ich würde sagen maximal bis 12 danach. Nein, okay. Man kann ihn vielleicht noch weiter gucken, aber das ist wirklich eher so. Ja.
Hast du ihn schon auf Letterboxd bewertet?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß aber gerade nicht mehr was.
1,5, spinnst du?
Ja, das sind 1,5 wohlverdiente Punkte.
Oh mein Gott. Okay.
Gut. Ja.
Also du hast auch diesem seltsamen Weihnachtsfilm 1 Stern gegeben. Und da finde ich...
Der war besser als der Weihnachtsfilm.
Franz, ich habe den angefangen. Ich habe nach Minute 5 aufgehört und habe gesagt, den Film schaue ich nicht zu Ende, weil ich ihn schon so... 5 Minuten in den Film rein, habe ich den abgebrochen. Ich habe schon überlegt, ob ich ein Review einfach, obwohl ich ihn ja nicht zu Ende geguckt habe, ob ich einfach nur den Review mache, um meinen Hass auszusprechen.
Ja.
Und dem hast du 1 gegeben und Narnia 1,5. Du spinnst doch. Also wirklich.
Welchen meinst du jetzt?
Dieses A Merry Little Xmas.
Ja.
Also wirklich.
Der kriegt immerhin, der ist natürlich schlechter als Narnia, ne? Also muss man sagen.
Ja, bei einem halben Punkt. Halben Stern.
Den habe ich aber auch nur einen Stern gegeben, weil es muss noch eine Abgrenzung zum absoluten Bodensatz geben. Und das sind halt Filme, die nicht nur scheiße sind, sondern von denen ich mich persönlich beleidigt fühle. Das sind halt so Sachen wie Siegfried oder Thor, Love and Thunder, Thunder oder sowas. Das sind, oder Star Wars Episode 8. Das sind halt so Sachen, die sind halt nicht nur scheiße, sondern die empfinde ich als persönlichen Affront gegen mich. Und die werden dann mit einem halben Stern bewertet. Das heißt, und dieser Merry Xmas Kram, wir reden hier gerade über irgendeinen random Netflix-Film, glaube ich. Also, um die Leute mal abzuholen, worüber wir überhaupt reden. Der ist zwar scheiße, aber der ist mir halt egal. So. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Dafür hat er schon einen halben Punkt mehr verdient als Filme, die mir nicht egal sind, aber schlecht sind.
Weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich den Film sozusagen logge, obwohl ich ihn nicht zu Ende geguckt habe. Einfach nur, weil ich nach Minute 4 war das, glaube ich, sogar wirklich schon, das nicht eingesehen habe, den zu Ende weiter zu gucken.
Ich fand den auch ganz schlimm. Das ging schon los mit dem Film, mit dem, es ist lustig, dass wir jetzt über eine kurze Detour zu einem aktuellen 2025 erschienenen Netflix-Film, der heißt, wie heißt der jetzt? Merry Xmas.
Merry Little Xmas,
also Ex wie Ex-Partner, Ex-Freund.
Ja.
Und es geht schon los mit irgendwie einem Dialog, wo ein Paar mit einer Frau spricht und denen jetzt ihr offenbart, dass sie sich irgendwie scheiden lassen wollen. Und sie sagt, also ich als Bürgermeisterin und eure beste Freundin bin dagegen, wo ich danke, das ist ja super clever Writing, das, wie ihr uns gerade hier beigebracht habt, dass sie sowohl Bürgermeisterin als auch die beste Freundin dieses Paares ist. Das ist ja super geil.
Ja. Das war
schon der erste Augenroller. Nach einer Minute dachte ich schon so, oh mein Gott, so ein Film ist das.
Genau, und du, wie gesagt, ich wiederhole, und du packst Narnia, nimm einen halben Stern darüber.
Ja, aber dieser Xmas-Film hat ungefähr wahrscheinlich 200 Euro gekostet. Narnia hat fucking Vermögen gekostet, davon kannst du ein ganzes dritte Weltland speisen. Und die haben diese Grütze dahergestellt. Also ich bitte dich, das ist ja wohl die Tragweite. Deren Scheiterns ist ja wohl mal um einiges größer als irgendein random Netflix-Film mit Sabrina total verhext. Schauspielerin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
Ich weiß auch nicht, wie sie heißt.
Oh, ja, also bitte, man muss ja auch immer die Fallhöhe betrachten.
Ja, okay. Meine also. Güte. Bin ich richtig aggressiv mit Angst? Okay. Ja, I guess. Ja, okay.
Egal.
Okay. Ich glaube,
ich freue mich schon auf den nächsten Narnia-Film. Wann kommt der?
So. Ich glaube, das ist 2007 erst, oder?
2008. Ach du heiliger Bimbam. Na gut. Ob wir so lange noch unseren Podcast machen, wer weiß.
Du darfst ihn, kannst ihn jetzt auch schon früher gucken. Das ist
nein, das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir auf.
Na, natürlich. Eieiei.
Ja. Lirum Marum, das war's schon gewesen.
Siehst du mal. Aber würdest du trotzdem jetzt den Film halt empfehlen?
Also ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt Kinder hätte und die würden so heranwachsen, ich glaube, ich würde denen den zeigen, tatsächlich, bevor ich denen den Herr der Ringe zeige, so, ganz klar. Mhm. Und weil ich finde, das ist durchaus, glaube ich, wahrscheinlich würde ich denen den Film zeigen und würde dann sagen, und jetzt lest doch mal die Bücher dazu.
So oder dazu. Oder du liest ihnen die Bücher, weißt du, so als Bedtime-Story schon. Weißt du, da kannst du es auch schon denen die Bücher vorlesen und dann den Film zeigen.
Ja, also ich finde den wirklich für Kinder ist der schon, ist okay. Man darf halt wirklich nicht irgendwie großartig mitdenken oder irgendwas erwarten. Also es ist wirklich ein Kinderfilm, aber.
Ja. Okay. Aber es ist trotzdem, wenn man sich drauf einlässt, dann kann man den Film auch meiner Meinung nach enjoyen. Aber es hilft, wenn man einen nostalgischen Aspekt dazu hat.
Ja. Hat übrigens weltweit 745 Millionen eingespielt bei 180 Millionen Budget. Also es war schon ein ganz schöner Kassenschlager, um das mal so zu sagen.
So nämlich.
Ja, um das der Vollständigkeit halber noch gesagt zu haben.
Tja.
Ja, schlecht. Ja. Dann kann ich diese Wikipedia-Seite jetzt auch schließen.
Alles erstmal geixt. Ja, nice.
Ja.
Sehr schön.
Ja, das war's für dieses Jahr.
Wild.
Sind wir gespannt auf das nächste. 2006 dann. Und wer weiß, was noch alles so kommt. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Die letzten Worte gebühren dir.
Mir? Nee, warte. Die Weihnachtsfolge von euch kommt.
Die ist schon raus.
Nach.
Die ist dann, wenn wir das jetzt releasen, ist die vor einer Woche rausgekommen.
Ah, okay. Warte, dann ist das die offizielle letzte Folge von dem Jahr.
Nee, es kommen noch zwei Folgen. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Der Dejan und ich machen noch, vielleicht bist du ja auch dabei, weiß ich nicht, Avatar 3.
Ah.
Ja, können wir ja gleich mal drüber sprechen, vielleicht bist du ja auch noch dabei. Und dann machen Bezi und ich noch die Filme von 1995.
Stimmt.
Das wird die letzte Folge.
Dann wünsche ich, wünsche ich noch nichts Weihnachtliches. Einfach nur danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas auch mitnehmen, vielleicht einen super tollen neuen Kinder-Fantasy-Film, an dem ihr Interesse habt und den ihr schauen wollt. Es war mir wieder eine Freude, mit dir zu quatschen, Franz.
Ja.
It's been a while und somit, ja. Danke euch fürs Zuhören und bis wann auch immer.
Tschüss.
Ciao.
Filmzeitreise.